Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und heute mit einem Schriftsteller, der vom Publikum wie von der Kritik gleichermaßen heiß geliebt wird, Friedrich Arni, einer der populärsten deutschen Krimi-Autoren, dessen Bücher aber immer viel mehr sind als nur Crime und Action. Jetzt gibt es einen neuen Roman, auch darüber wollen wir uns intensiv unterhalten. Friedrich Arni ist unser Gast und wird uns in dieser Lesart begleiten, von München aus, wo er jetzt in einem Studio Platz genommen hat. Schönen guten Morgen schon mal, Herr Arni.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Willkommen allerseits. Und Ihnen natürlich speziell, Friedrich Arni. Er selbst kann die Preise wohl kaum noch zählen, die er für seine Romane und auch als Drehbuchautor erhalten hat. Friedrich Arni hat ein Millionenpublikum an Lesern und Zuschauern, die seine Handschrift lieben. Großformatige Gesellschaftsdramen im kriminalistischen Gewand. Nun können sich seine Fans wieder freuen auf all die unbewohnten Zimmer. Den neuen Roman von Friedrich Arni. Er spielt wieder in München, wo der Autor lebt und wir ihn auch schon begrüßt haben. Nochmal willkommen, Friedrich Arni.
Dankeschön. Hallo.
Tabor Süden. Polonius Fischer, Jakob Frank, die Kenner und Arni-Leser schnalzen jetzt schon mit der Zunge. Das sind die drei Ermittler, die großen Bekannten aus dem großen Arni-Krimi-Kosmos. Jetzt treten sie alle zusammen auf, plus eine neue Figur, auf die wir gleich extra kommen. Was hat Sie denn, Herr Arni, zu dieser konzertierten Aktion veranlasst?
Das ist eigentlich eine alte Herzensidee von mir gewesen, mal so meine Hauptleute zusammenzubringen. Und das hat jetzt ein paar Jahre gedauert, bis ich auch im Verlag da eine Freude herstellen konnte, dass man das mal machen könnte.
Die mussten Sie erst überzeugen. Wahrscheinlich haben Sie gesagt, Oliver, drei Romane mit jedem einzelnen von Ihnen noch, oder?
Ja, aber ich hatte dann schon in dem Konzept, das ich mir ausgedacht habe, die Richtung vorgegeben. Und zwar, dass es eben nicht so sein soll, wie man es vielleicht erwarten könnte, dass sich die drei auf den ersten fünf Seiten treffen und dann gemeinsam losmarschieren, so wie im Western, und der Dinge erledigen. Das wollte ich überhaupt nicht, sondern dass diese Figuren aus ihrer jeweiligen Richtung aufeinander zukommen und zunächst gar nichts voneinander wissen.
Zu diesen drei Legenden stößt nun Fariza Nasri, eine junge Frau mit syrischen Wurzeln, als Kommissarin schon intern notorisch für unkonventionelle Methoden strafversetzt. Und sie zeichnen sie auch so als so eine punkige Figur mit Piercings, die gern Metallica hört. Wie sind Sie denn auf die gekommen?
Die Erfindung dieser Figur war also von mir ursprünglich überhaupt nicht geplant. Und ich habe erst, als ich anfing, mir konkrete Gedanken zu machen über die Struktur des Romans, festgestellt, dass ich mit den drei Herren, die ich schon hatte, dass das irgendwie, dass da jemand fehlt. Und dann habe ich für meine Verhältnisse relativ lange gebraucht, bis ich drauf kam, dass es erstens gut wäre, wenn es eine Frau wäre, die dazukommt, und zweitens, jemand ist aus dem Polizeiapparat, der auch schon eine sehr angeknackste Vergangenheit hat. Und was das Biografische der Figur angeht, da habe ich mich eigentlich an mir orientiert.
Sozusagen der syrische Vater,
genau.
Die deutsche Mutter und aufgewachsen in Oberbayern.
So ist es. Und ich habe mir gedacht, warum nicht?
Dieses Ermittlerquartett, das muss jetzt einen rätselhaften Polizistenmord aufklären, in vielen bewohnten Zimmern, könnte man sagen, wo verschiedenste Charaktere in eben solchen unterschiedlichsten Milieus sich aufhalten. Ihr Romantitel allerdings, Herr Arni, der lehrt ja diese Räume erstmal. Also all die unbewohnten Zimmer. Was ist das denn für eine Metapher?
Naja, das spielt auf verschiedene Aspekte der Geschichte an. Also es geht ja darin auch um Menschen, die auf der Straße leben, die unbehaust sind. Es geht um eine Familie, die aus dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen ist. Vater mit zwei Söhnen. Und es gibt noch ein paar andere Figuren eigentlich, die eigentlich nicht wirklich ein festes Dach über dem Kopf haben und die auch in das Zimmer, in ihr zugehöriges Zimmer im Grunde nicht zurückfinden.
Jetzt haben Sie schon einen Teil des großen Bogens, den Sie wieder in diesem Roman spannen, benannt. Syrien kommt vor. Wir sind erstmal in einem München, wo eine rechtspopulistische Partei, die Patriotische Allianz Deutschlands nennen Sie sie, demonstriert. Aber wir sind eben auch im syrischen Aleppo mit zwei Kindern, die später dann als Flüchtlinge mit ihrem Vater nach München kommen. War das so der Grundplan für Ihren Roman, diese Sphären auch zusammenzubringen?
Ja, das war sicher ein sehr früher Aspekt. Wobei ich jetzt die Geschichte dieses Vaters mit den zwei Jungen nicht erzählen wollte, dass sie jetzt Flüchtlinge sind, hier ankommen oder gerade erst angekommen sind und versuchen, da irgendwie klarzukommen, sondern die leben schon seit etlichen Jahren in Deutschland und in München und sind eigentlich schon völlig integriert und geraten dennoch in ein riesiges Schlamassel.
Es geht dann auch konkret um rechte Tendenzen in der Polizei. Das ist natürlich ein ganz heißes Eisen.
Ja, das kommt ja immer wieder hoch, ja. Und manchmal ist es so eine Art Koinzidenz, dass dann erscheint so ein fiktionales Buch und dann gleichzeitig gibt es größere Berichterstattungen über diese rechten Tendenzen, sei es bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Und das ist für mich als Beobachter so der Welt und auch der Polizei nichts Neues. Ja. Also diese Tendenzen hat es immer gegeben. Es gibt, das betont ja auch die Polizei immer, dass dort auch ein Querschnitt der Gesellschaft arbeitet. Ja, und dann gibt es natürlich auch solche, die eben einmal zum rechten Rand tendieren.
In dem Zusammenhang versetzen Sie sich sogar in einen veritablen Rechtsradikalen, also der Vater des getöteten Polizisten, der ist so drauf. Jonas Frank, der ihm die schlimme Nachricht überbringt, muss sich mit ihm auseinandersetzen, blickt schließlich sogar in die Mündung einer Pistole. Wie war das denn für Sie, in den Kopf eines solchen Menschen zu schlüpfen?
Naja, ich bin ja jetzt als Autor auch schon eine Weile unterwegs und habe mich, glaube ich, schon manchmal in seltsame Köpfe versetzt und war dann diese Figuren auch zeitweise beim Schreiben. Das war jetzt nicht so die große Schwierigkeit, mich in so in eine Figur zu versetzen, die so denkt. Und es stellt sich auch raus, dass dieser Mann, dieser Vater, dass der eigentlich aus der Verzweiflung heraus handelt und auch einer Verwundung und einer Entwurzelung eigentlich auch. Und der bricht ja eigentlich mehr und mehr zusammen dann im Laufe der Zeit.
Das ist natürlich auch Ihre vielgerühmte Kunst, Herr Arni, also so Psychogramme von solchen verlorenen Seelen zu zeichnen, dass man also auch selbst die schrägsten Figuren versteht. Ich meine, da gibt es wieder eine ganze Reihe auch in diesem neuen Roman. Also für die schlägt schon Ihr Herz, ne? Die Geschlagenen, für die unter den Rädern.
Naja, die Unscheinbaren oder die Verwundeten, das war eigentlich immer mein Personal und da kenne ich mich aus und das sind meine Leute und ich hol sie halt ein bisschen ins Licht vorübergehend.
Das Thema Fremdenfeindlichkeit, Herr Arni, das haben Sie schon vor bald 20 Jahren in Ihrem Roman German Angst, also die deutsche Angst, formuliert. Ist das immer noch so Ihr Motiv, Ihre Analyse auch, dass es einfach so die vielfältige Angst ist, die halt zu diesen negativen Gefühlen und Äußerungen gegenüber den Fremden führt?
Na, die Angst scheint ja da zu sein oder auch eine eingebildete Angst. Ja, es sind ja oft Leute, die auf die Straße gehen und schreien gegen Geflüchtete oder gegen andere Menschen, die nicht so aussehen oder sprechen wie sie selbst. Es ist ja, oft eine simulierte Angst. Ja, die meisten Leute, die da auf der Straße sind und schreien, denen geht es ja gut. Die haben ein Dach über dem Kopf und wahrscheinlich auch einen Beruf oder Rente. Und das ist einfach ein Zustand, der sich auch hochschaukelt und leider offensichtlich sehr schwer in den Griff zu kriegen ist. Und ich beobachte das und manchmal fließt es in meine Bücher ein, aber das ist nicht eine sozusagen generelle Tendenz von mir, dass ich sage, ich muss immer diese Themen behandeln. Ich
meine, damals 2001, da war noch nicht die Rede vom NSU, also vom nationalsozialistischen Untergrund, von rechtsradikalen Morden. Wir haben jetzt wieder einen schrecklichen Fall mit dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, ganz zu schweigen von dieser allgewärtigen rechten Hetze und diesem Hass im Internet. Hat diese ja doch auch fürchterliche Entwicklung für Sie jetzt auch zu diesem Romanentwurf beigetragen oder kann man sich da ganz frei machen von? Eigentlich nicht, ne?
Nein. Also ich meine, damals mit German Angst, da gibt es ja diese Gruppe, die da eine Frau entführen und dann lebt man noch ein paar Jahre länger und stellt fest, dass es dann auf einmal solche Gruppen gibt, ja, und die dann auch vor dieser physischen Gewalt nicht zurückschrecken. Also ich glaube schon, dass diese ganze Entwicklung der letzten Jahre und natürlich auch NSU und die Pegida-Demonstrationen und so weiter, dass das mich, glaube ich, mehr beschäftigt hat als als davor. Und ich dachte, ich möchte da einen Beitrag leisten auf meine Art in einem meiner Bücher.
Und das tun auf jeden Fall all die unbewohnten Zimmer. So heißt der neue Roman von Friedrich Arni. Erschienen ist er im Surkamp Verlag mit 494 Seiten zum Preis von 22 Euro. Erzählen Sie uns jetzt ein wenig aus Ihrem literarischen Leben, Herr Arni. Sie sind Jahrgang 1959 mit Ihrer jüngsten Kommissarin. Da teilen Sie die deutsch-syrischen Wurzeln. Ihr Vater stammt aus Syrien, war in Oberbayern ein Landarzt. Wie ist denn der bayerische Bub Friedrich aufgewachsen? Wann kamen denn die Bücher in Ihr Leben?
Die Bücher kamen sehr früh, weil meine Großmutter, die hat sich immer Bücher die katholische Kirche hatte so eine kleine Gemeindebücherei irgendwie und da waren, also da hatte ich immer schon Bücher dann nach Hause geschleppt und ich habe sehr früh begonnen, mich dafür zu interessieren, fürs Lesen und ich habe auch sehr früh schon gekritzelt. Also ich habe gern irgendwie Wörter aufs Papier geschmiert und habe mich daran erfreut, dass die zum Tanzen anfangen.
Mit Hörspielen und Gedichten soll es losgegangen sein. Gedichte ist ja interessant, ne? Wenn man so die spätere Entwicklung sieht, von der Poesie zum Kriminalroman ist schon ein Abstand.
Nein. Also bei mir ist es überhaupt kein Abstand, weil ich habe auch in den letzten Jahren dauernd Gedichte veröffentlicht, nicht in großen Büchern. Wobei wir vor 2 Jahren bei Surkamp einen neuen Band gemacht haben. Wir machen auch nächstes Jahr wieder einen Gedichtband. Also ich habe die Lyrik war immer Teil meiner Arbeit, die natürlich generell, das wissen wir ja, Lyriker auch sozusagen genuine Lyriker haben sie ja auch nicht leicht, ja, ihre Werke bekannt zu machen. Also die Lyrik ist immer irgendwie in der Nische. Aber für meine Arbeit und auch für meine Existenz war, könnte ich mir ein Leben ohne Gedichte überhaupt nicht vorstellen.
Ich meine, Sie schmuggeln auch so manchen Vers hier und da in Ihre Krimis. Der Lyriker, der ist also im Grunde Ihres Herzens, ja, sind Sie immer einer geblieben?
Ja, ich habe mit Lyrik begonnen, dann auch mit Songtexten und so weiter. Also das war immer Bestandteil meines Tuns und Seins.
Gut, jetzt stelle ich mir Sie aber mal vor, als junger, aufstrebender Dichter in den 20ern. Also man schreibt ein Hörspiel, Sie haben auch für den Hörfunk gearbeitet, dann Theaterstück und Gedichte. Wie kommt man denn dann aber zum Kriminalautor? Da muss man ja auch ein bestimmtes Fäbel für haben, ein bestimmtes Talent, einen bestimmten Hang.
Also das ist eigentlich eher eine verblüffende Geschichte gewesen, weil ich habe das Kriminalgenre immer sehr geliebt als Leser und als Zuschauer im Kino oder auch im Fernsehen dann. Also das war mir extrem vertraut und ich mochte es sehr. Es war wirklich, diese Geschichten, die da erzählt wurden und wie sie erzählt wurden, hat mich fasziniert. Ich bin nie drauf gekommen, das selber mal zu versuchen. Also ich habe seltsame Kurzgeschichten geschrieben und auch noch viel seltsamere Theaterstücke, die dann zu Recht dann teilweise vergessen wurden und ich habe sie dann selber vergessen. Aber ich dachte, das ist meine Richtung und eigentlich erst durch Initiative von zwei Verlagsmenschen, einer aus München, einer aus Köln, die mich ermutigt haben, ob ich nicht mehr was schreiben könnte für ihr Krimi-Programm. Und das habe ich dann gemacht und dann stellte sich raus, dass ich das ja so fast kann, also dass mein Zugang als Autor da auch
war
möglich ist.
War da schon einer, der, ich weiß es gar nicht, ob der erste, war das schon Tabor Süden oder einer von den Jungs da?
Nein, noch nicht, aber sehr bald. Mhm. Also ich habe ja relativ spät begonnen zu veröffentlichen, also das war ja wahnsinnig spät, war schon fast 40. Also ich habe ja, die anderen Sachen sind einfach nicht richtig vorangekommen. Ja. Also die Hörspiele wurden zum Teil schon gesendet und so weiter. Also ich konnte schon ein bisschen Geld verdienen, aber es war, ich hatte einfach meine Spur und meinen Ton noch nicht gefunden. Und erst durch den Kriminalroman.
So vielfach preisgekrönt, wie Sie dann als Romanautor wurden, Herr Arni, sind Sie dann auch als Drehbuchautor geworden. Seit den 1990er Jahren schreiben Sie auch Filme. Mehr als 20 gibt es von Ihnen, wenn ich richtig gezählt habe. Wie geht das denn zusammen? Denken Sie beim Romanschreiben schon an einen möglichen Film? Also es sind schon szenisch geschrieben oft, ne? Ja, so die einzelnen Kapitel. Oder umgekehrt, wie literarisch wären denn Ihre Filme?
Naja, also ich schreibe ja hauptsächlich fürs Fernsehen. Also das ist ja dann auch sehr normiert und ein sehr strenges Koordinatensystem. Also da ist es schon gut, wenn man sich bemüht, sehr funktional zu arbeiten. Dieses Szenische in meinen Büchern ist eigentlich nicht dem Film geschuldet, sondern das ist meine Art auch zu erzählen. Also dass ich halt gerne, das kommt eher vom Theater, also dass ich eher so theatrale Szenen habe, dass jemand Monolog hält oder Dialoge gehalten werden, also wo sich Figuren über ihr Sprechen oder Nichtsprechen zeigen und ihre Identität preisgeben.
Ja, ich meine, das eine ist ja das einsame Geschäft, ne? Das Romanschreiben. Ein Film ist so eine Großküche mit vielen Köchen und der Chefkoch hat nicht immer das Sagen. Jüngst hat ein Kollege von Ihnen, auch mittlerweile bekannter Krimi-Autor, Andreas Pflüger, jahrzehntelanger Star-Drehbuchautor für Tatorte und weiß der Hugo noch alles. Ja, der hat jetzt öffentlich so den Bettel hingeworfen, will jetzt nur noch Romane schreiben, weil er das ganze Business nur noch bescheuert findet in Deutschland. Wie geht es Ihnen denn?
Naja, Andreas Pflüger hat sicher recht, ja. Also das, und er hat jetzt auch das Glück, dass er mit seinen Romanen da auch Erfolg hat und dass er da sich die Freiheit nehmen kann. Also die Zustände oder Zustände, ja doch, die Zustände im Drehbuchmilieu sind schon teilweise hart und man muss da auch eine ganz eigene innere Festigkeit entwickeln, um sich da durchzusetzen.
Ich meine, bei Ihnen wahrscheinlich, Ihnen wird wahrscheinlich niemand viel reinreden, weil Sie müssen
Der war gut, ja.
Aber ich meine, Sie könnten aber sagen, ja, drauf gepfiffen. Ich meine, Sie haben auch Ihre Existenz als Romanautor. Ich meine, viele andere Drehbuchautoren, die müssen davon leben, ne? Wahrscheinlich sind Sie ja schon freier, oder?
Absolut. Also da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass sich das so entwickelt hat, dass ich mit meiner Prosa und mit meinem sonstigen Schreiben da eigentlich in einer Freiheit mich befinde. Und ich kann mir auch erlauben, etliches abzusagen, was mir angetragen wird.
Aber das Lachen eben kam von Herzen, ne?
Ja.
Friedriani, danke soweit.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören jetzt Friedrich Arni und ich Kim Kindermann zu, unserer Lesart-Fachfrau für Sach- und Jugendbücher. Denn sie hat das neue Werk von Cornelia Funke dabei. Die wohl erfolgreichste deutsche Weltbestseller-Autorin überhaupt. Heute erscheint ihr neuer Roman, Das Labyrinth des Fauns. Kim Kindermann, es steht aber noch ein zweiter Name auf dem Buchcover. Guillermo del Toro, das ist ein Filmregisseur. Was hat es denn mit diesem Co-Autor auf sich?
Ja, das ist ein völlig verrücktes Projekt, wenn man so will. Da fragt nämlich ein Regisseur eine Kinder- und Jugendbuchautorin, ob sie seinen Film in Buchformat packt. Genau das hat er getan. Del Toro hat letztes Jahr den Oscar bekommen als bester Regisseur für den Fantasy-Film Shape of Water. Sein Film Pans Labyrinth kam 2006 schon in die Kinos, war ein Riesenerfolg, auch Oscar prämiert. Und jetzt hat er sozusagen sich an Cornelia Funke gewandt, die selber ein ganz großer Fan dieses Films ist und hat gesagt, sag mal, willst du da nicht ein Buch draus machen? Mhm. Und dann haben die beiden sich jetzt sozusagen aneinander rangerobbt und miteinander dieses fulminante Werk hier geschaffen.
Das ist also wirklich ein Buch im Wortsinn zum Film. Worum geht es denn? Welche Geschichte wird denn erzählt für alle, die jetzt den Film nicht mehr in petto haben?
Genau, also es erzählt wird die Geschichte Ophelias. Es spielt in Spanien 1944. Franco hat gesiegt. Die Armee ist da auf dem Vormarsch, die Faschisten. Ophelia jetzt sozusagen ein junges Mädchen, die eben 1944 mit ihrer hochschwangeren Mutter kamen, zu ihrem Stiefvater in die Wälder Nordspaniens zieht. Kapitän Vidal, das ist ein ganz grausamer Faschist, der in Francos Auftrag Widerstandskämpfer jagt, die in diesem Wald Unterschlupf gefunden haben. Und für das Mädchen, wie eigentlich auch für seine hochschwangere Frau, hat er überhaupt nichts übrig. Er ist nur interessiert an dem ungeborenen Kind, an einem Sohn. Also er geht fest davon aus, das wird sein Sohn, den will er haben. Und kaltherzig sagt, sadistisch und wahnsinnig brutal herrscht er über Haus und Hof, mordet da alles, Frauen, Männer, Kinder, egal, sobald man seinen Unmut erregt, wird man getötet. Und Ophelia, die überhaupt nicht verstehen kann, was ihre Mutter angetrieben hat, diesen Mann überhaupt zu wählen, nachdem der Vater von Ophelia gestorben ist, die versinkt jetzt in einer Art Traumwelt. Die taucht im Wald ein, in eine magische Welt. Da begegnen ihr Wesen, die in ihr die Prinzessin eines unterirdischen Königsreichs erkennen wollen. Moana, so heißt diese Prinzessin, die ist nämlich verschwunden, weil die sich wiederum an die oberirdische, also an unsere Welt geträumt hat. Also ein bisschen, Sie merken, ein bisschen versporen. Und auf dieser Suche, dieser Moana, ist die unterirdische Welt. Und jetzt verschmilzt da eben beides. Ophelia, die unterirdische Welt, die Faschistenwelt, alles zueinander.
Was sagt da der Drehbuchautor Friedrich Adi dazu, zu diesem Plot?
Ja, es klingt, also das Projekt ist faszinierend. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Hat denn die Cornelia Funke, abgesehen von den Dialogen, die sie wahrscheinlich übernommen hat, aber wie hat sie denn die Bilder beschrieben?
Ja,
sind es die gleichen Bilder wie im Film?
Also diesem Buch liegt auch ein Brief von Frau Funke bei, in dem sie eben auch ein bisschen erzählt, wie das war. Zum einen musste sie dieses Buch auf Englisch schreiben, weil anders konnte sie sich mit Del Toro überhaupt nicht verständigen, der spricht ja kein Deutsch. Und zum anderen hat sie eben, genau wie Sie jetzt schon sagen, Herr Arni, hat sie die Drehbücher gekannt, sie kennt den Film und sie hat den Film, wie sie beschreibt, sozusagen Szene für Szene sich reingezogen nochmal und hat das sozusagen, was sie da sieht, beschrieben. Und das ist Wahnsinn, weil man fragt sich zum Schluss wirklich, was war denn jetzt vorher da? War jetzt das Buch vorher da? War jetzt der Film vorher da? Das Drehbuch war natürlich vorher da, aber das verschmilzt hier zu einer Masse und ich sag mal, man kann es gar nicht mehr unterscheiden, diese drei Dinge sozusagen, die da jetzt rausgekommen sind zu einem. Ich finde es ganz großartig, wie sie das macht, weil sie macht das auch sehr filmisch. Sie erzählt auf verschiedenen Erzählebenen von dem, was ich da gerade versucht habe, so ein bisschen verwirrt darzustellen, eben diese Untererde, diese Hierzeit, dieses Faschistentreiben. Das ist natürlich ganz stark, ganz stark. Und man merkt, dass das Böse von der realen Welt immer mehr auch in das Böse der Traumwelt einsickert.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Kim Kindermann, ist das ja schon ein recht hartes und, wenn man so will, auch politisches Buch, ja, also mit dieser Macht und Parabel der Herrscher, dem Herrscher, der da also auf brutale Weise regiert. Ich meine, Cornelia Funke ist so der absolute Weltstar als Jugendbuchautorin, aber das ist ja ein hartes Brot, oder?
Ja, also tatsächlich muss man ein bisschen sagen, das rate ich allen, die jetzt denken, juhu, eine neue Cornelia Funke ist da, das kann ich meinem Kind kaufen, das ist überhaupt nicht so. Der Film ist auch ab 16 Jahren und tatsächlich würde ich auch sagen, dieses Buch ist schon ein bisschen mehr was für ältere Leserinnen und Leser, weil es geht wirklich hart zur Sache. Hier werden Tötungsszenen sehr explizit dargestellt, wie eben auch im Film, wo es ja auch gezeigt wird. Ich fand trotzdem, dass es grandios ist und Sie haben es ja schon gerade gesagt, das ist eine ganz starke, schnörkellose Sprache, diese unterschiedlichen Erzählebenen, aber das ist so ein Roman, ein grandioser Roman, der eigentlich wie der Film schon Grenzen sprengt, nämlich hier trifft Fantasy auf Horror, trifft auf Politik. Letztendlich fand ich, ist das ein Buch, das wirklich die Frage danach stellt, in welcher Welt wollen wir leben, was sind wir bereit zu opfern und das ist wirklich ein wichtiges Buch, 13 Jahre nach Veröffentlichung des Films, verblüffend aktuell in einer Zeit, wo Faschisten wieder oder sagen wir mal zumindest rechte Parteien, ob sie Faschisten sind, ist ja nicht klar oder wird geleugnet oder was auch immer. Aber jedenfalls rechte Parteien, sagen wir es so, das ist glaube ich der Begriff, sitzen in europäischen Parlamenten. In Deutschland wurden Politiker von deutlich Rechten umgebracht. Also ein wichtiges, wichtiges Buch.
Und so gesehen reicht sich dieses Buch Ihrem die Hand, Herr Arni. Schön, ne?
Ja, aber meins ist nicht so brutal.
Das stimmt, ich habe das auch schon gelesen.
Wenn Sie die Cornelia Funke treffen, sagen, können Sie es ja dann sagen, ich bin nicht so brutal wie du. Besten Dank erstmal jetzt. Kim Kindermann führt über den neuen Roman von Cornelia Funke. Ab heute ist es in den Buchläden das Buch Das Labyrinth des Fauns nach dem Film, also von Guillermo del Toro. Übersetzt hat Tobias Schnettler. Es gibt auch Illustrationen von Alan Williams, 320 Seiten der Umfang, 20 Euro der Preis. Alle diese Angaben, auch die Besprechung von Kim Kindermann, die stellen wir für Sie wie immer ins Netz. Auf unsere Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Das ist unsere Lesart-Reihe. Schriftsteller und Schriftstellerinnen erzählen von Büchern, die ihr Leben geprägt, verändert haben. Und heute nehmen wir natürlich gerne die Gelegenheit wahr, unseren Gast Friedrich Arni live und ein bisschen ausführlicher danach zu fragen. Ja, Herr Arni, gibt es denn das eine Buch Ihres Lebens?
Naja, das ist schon schwierig, das zu sagen. Aber es gibt ein Buch, das ist mehr ein Büchlein, weil es wirklich sehr schmal ist, ist Mitte der 70er Jahre erschienen, heißt einfach Posa und ist von Thomas Bernhard. Das sind Erzählungen, kurze Erzählungen von ihm und ich habe das damals gelesen als 15-, 16-Jähriger in der Schule, tauchte das plötzlich auf, weil ein Lehrer das mir empfohlen hat und ich war so elektrisiert von dem
Elektrifiziert ist aber auch ist genauso schön.
Ja, wahrscheinlich sogar elektrifiziert. Und also war von der Art, wie Bernhard so seine Sachen erzählt, hat mich also geplättet. Und manchmal schließen sich also seltsame Kreise. Und ich bin ja jetzt bei Suhrkamp bei dem Lektor Raimund Fellinger, der auch der Lektor von Thomas Bernhard war.
Das ist natürlich toll, ne? Ich meine, Bernhard, das ist natürlich so die ganz, ganz schonungslose, ne, böse Sicht auf die Welt. Das, ja, genau, das macht ihn ja auch so sensationell auf eine Weise, ne? So, ja, diese Wut auf die Welt.
Ganz genau. Also das war natürlich für so einen jungen Menschen wie mich, der sowieso so verschattet irgendwo wütend in der Ecke steht, also die optimale Lektüre.
Aber man muss ja sozusagen als Schriftsteller dann, glaube ich, auch wieder rauskommen aus so einem aus so einer Spur. Gibt es denn so literarische Lebensbegleiter von Ihnen, Autoren, Autorinnen, die Sie schon immer lesen, begleiten, wo Sie immer wieder hingreifen und sagen, lese ich was, muss ich mal wieder lesen?
Ja, klar. Also Kafka zum Beispiel. Kafka ist, also lese ich jetzt mein ganzes Leben, seit ich 14 war oder so, und immer wieder neu, mit neuen Augen und mit offensichtlich auch neuem Verstand. Also ich entdecke in bestimmten Szenen völlig, völlig neue Blickwinkel, die mir bisher verschlossen waren. Also Kafka ist, also ohne Kafka geht nichts. Aber es gibt natürlich auch in der Lyrik wie Hölderlin oder Rilke Sachen. Ich bemühe mich auch immer, Gedichte auswendig zu lernen. Also das sind schon Werke und Künstler, die immer wieder auftauchen und die ich immer wieder lese. Also, und Dostojewski natürlich auch.
Ja, das finde ich bei mir so doof. Ich kann mir einfach keine Gedichte merken. Das war schon als Kind ganz furchtbar, wobei ich immer so gerne das so toll finde, wenn Leute Gedichte aufsagen können.
Aber das ist nicht so schwer, das kann man schon üben. Das ist nicht so schwer.
Jetzt kamen also die großen Namen natürlich, Kafka und Thomas Bernhard, ja, und Hölderlin und Rilke. Ja. Gibt es denn auch so Krimi-Autoren und Autorinnen, von denen Sie vielleicht auch gelernt haben, als Sie anfingen? Ich meine, verehrt denn der Krimi-Autor Friedrich Arni von den Kollegen?
Also da, so fast alle. Ne? Also nein, klar. Also Georges Simenon war natürlich sehr früh da. Jetzt mal unabhängig von den Amerikanern, von Chandler oder
der McCrae. Mhm.
Und natürlich der Großteil der amerikanischen Kriminalliteratur ist natürlich prägend gewesen. Also Cornell Woolridge ist sicher einer meiner Nächsten. Ja, also das ist wirklich ein Gott. Aber es gibt, natürlich kommen dann auch neue dazu. Also zum Beispiel diese Engländerin Liza Cody ist ja eine Göttin des Kriminalromans, ist eine großartige Autorin. Oder Donald Pollock. Aber wir wollen nicht vergessen, zum Beispiel meine beiden Berliner Kollegen, Andreas Pflüger, den wir vorhin schon erwähnt haben, oder auch Max Anners, beide sehr unterschiedlich in ihrer Schreibweise und in ihrer Weltsicht, also fabelhaft. Ja.
Das lesen Sie auch. Aber wie ich gelesen habe, Herr Anni, sammeln Sie auch Bücher mit arabischen Märchen und Sprichwörtern. Was ist denn das für eine Faszination? Kommt die aus der langen familiären Tradition?
Naja, ich weiß nicht. Also ich habe mit meinem Vater, hatte ich eigentlich nie so Gelegenheit, über so literarische Sachen zu sprechen. Aber ich sammle die nicht, also das ist ein Irrtum, aber ich besitze 2-3 Bücher, weil ich die auch immer mal einbauen wollte oder teilweise ein bisschen eingebaut habe, auch in meine Sachen. Ja, also das, außerdem ist das ja eine fabelhafte Lektüre, diese arabischen Märchen.
Sehen Sie, das habe ich irgendwo gelesen und brav hat es der Scholl einfach abgepinselt. Also
Friedrich Arni. Ja, man darf nicht alles glauben, was im Internet steht. Aber vielleicht können wir noch kurz an den Autor Jörg Fauser erinnern.
Oh, unbedingt, das ist toll, dass Sie den nennen. Ja,
der in diesem Jahr 75 geworden
wäre. Ja, der verstorbene Krimi-Autor aus dem Hessischen, Mensch, das war ja auch ein Superstar, ne? Mit seinen Krimis.
Großartig, ne? und im Diogenes Verlag erscheinen ja jetzt noch mal all die Werke in Neuausgaben und so weiter. Ja. Also den muss man lesen.
Ja. Den muss man auch, glaube ich, auch nennen, wenn man Friedrich Arni später mal in der Literaturgeschichte sozusagen einordnet irgendwie. Ne? Das ist auch schon ein bisschen die Spur, die literarische, die psychologische. Mhm. Aber Friedrich Arni, wir müssen uns langsam schon verabschieden. Vorhin haben wir uns über Ihren neuen Roman All die unbewohnten Zimmer unterhalten, mit dem Sie vermutlich jetzt auch erstmal wieder länger auf Tour sind, ne? Mit vielen,
ja, also ein bisschen bin ich
mit,
schon
mit, unterwegs. Mit vielen Lesungen. Die Fariza Nasri, die neue, da hört man, ich hoffe, dass ich mich nicht wieder verhört habe, dass dass es da mit der vielleicht auch weitergehen soll.
Ja, also es gibt ein Manuskript bereits, eine erste Fassung eines Manuskripts, in dem sie die Hauptfigur ist, also sie alleine.
Und filmmäßig, was ist da mit den unbewohnten Zimmern?
Das wird man sehen. Es ist ja im Moment gerade Filmfest in München und ich habe jetzt heute, auch morgen noch zwei, drei Gespräche über eine mögliche Verfilmung.
Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast und Kompagnon waren in dieser Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute und eine schöne Zeit Ihnen, Friedrich Arni.
Dankeschön, ich habe zu sagen.